Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. In der heutigen Folge geht es um eine kuriose Familienfehde und natürlich um viel Geld. Der milliardenschwere Gründer der Drogeriekette Müller, Erwin Müller, wurde von seinen Adoptivkindern verklagt. Wieso sich die Familie schon vor dem Tod des 91-jährigen Patriarchen um sein Erbe streitet, verrät uns unsere liebe Kollegin Anja Reichelt. Die hat die Gerichtsprozesse vor Ort verfolgt.
Aber bevor wir uns diesem Milliardenstreit zuwenden, schauen wir doch mal, was bei unseren deutschen Promis diese Woche so los war. Werbung.
The Capital Ideas podcast now features a series hosted by Capital Group CEO Mike Gitlin. Through the words and experiences of investment professionals, you'll discover what differentiates their investment approach, what learnings have shifted their career trajectories, and how do they find their next great idea? Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.
You've got enough on your plate. Mundane meals shouldn't be one of them. Get an endless variety of the freshest, best-tasting food from award-winning chefs delivered to your door with Cook Unity, all at a fraction of the cost and time you're spending now. Cook Unity offers hundreds of meals prepared by their roster of all-star chefs. Simply choose from their innovative variety or let them surprise you. Menus are updated weekly, and new chefs are always joining the team, so you'll have fun discovering new favorites while avoiding the dreaded dinner rut. No cleanup or meal planning. Just easy and effortless meals delivered fully cooked that heat up in as little as 5 minutes. Speaking of easy, Cook Unity is flexible and commitment-free. Skip deliveries, pause, or cancel anytime. Take a load off and leave your meal prep to Cook Unity. Affordable food crafted by award-winning chefs, delivered straight to your door. Go to cookunity.com/podcast or enter code podcast before checkout for 50% off your first week.
Bunte Spotlight. Vor einigen Wochen haben wir uns im Podcast noch über das neue Leben von Thea Gottschalk unterhalten. 2019 hatten sie und der Entertainer Thomas Gottschalk sich ja nach 40 Jahren Ehe getrennt. Und obwohl Thomas schon lange wieder glücklich mit Freundin Carina ist, eine Scheidung war lange irgendwie nicht in Sicht. Aber hier wurden wir wohl eines Besseren belehrt, oder Lilly?
Ja, plötzlich geht dann alles doch ganz schnell. Am 7. Mai war es soweit und die Ehe der Gottschalks wurde vor dem Amtsgericht in München offiziell geschieden. 12 Minuten dauerte der Scheidungstermin, zu dem Thea ganz in Weiß erschienen ist. Davor sollen die beiden noch per Privatjet in Begleitung ihrer Rechtsanwälte zu einem Berliner Notar geflogen sein, um die Scheidungsvereinbarungen zu besiegeln. In unserer Folge haben wir sogar noch gerätselt. Geht es vielleicht um die Finanzen und lassen sie sich deshalb nicht scheiden?
Ja, das stimmt. Irgendwie hat da so keiner mit gerechnet. Aber anscheinend gab es da doch keine Probleme. Finanziell soll nämlich schon lange alles geregelt worden sein. Das Ehepaar hatte 15 Jahre nach der Hochzeit nämlich einen Ehevertrag geschlossen. Dort haben sie die Gütertrennung vereinbart. Das bedeutet, dass beide im Falle einer Scheidung ihr Vermögen behalten. Jetzt ist also das Kapitel einer ja so großen und langen Liebe offiziell abgeschlossen. Und während Thea nach dem Termin ja sehr still und heimlich verschwand, zeigte sich Thomas Gottschalk danach mit Freundin Carina im Münchner Promi-Restaurant Käferschenke und feierte mit Champagner ihre neu gewonnene Freiheit. Und dafür ließen sich die beiden sogar extra von der Bild-Zeitung in Szene setzen. Finde ich persönlich ehrlich gesagt nicht so charmant, schwierig, aber ich möchte mal sagen, da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber Lilly, was war denn sonst noch so los bei unseren deutschen Promis?
Ja, der Frühling ist in vollem Gange. Das bedeutet natürlich auch für uns bei Bunte, endlich hat wieder die Hochzeitssaison begonnen. Und deswegen haben wir in der neuen Ausgabe direkt was zu berichten. Moderatorin und Schauspielerin Nina Bott hat nach 11 Jahren Beziehung ihren Liebsten, den Unternehmer Benjamin Bartz, geheiratet. Und natürlich war Bunte dabei. Die Hochzeit fand ja ganz romantisch am Strand statt, genauer gesagt an der Ostsee. Ja, die 46-Jährige fuhr ganz romantisch in einen alten VW-Bus im Surfclub Tatort Hawaii vor, in der Nähe von Kiel. Und sie trug wirklich ein wunderschönes Boho-Spitzenkleid. Es war natürlich auch sehr emotional und es sind viele Tränen geflossen. Vor allem aber bei ihrem Liebsten, Benjamin. Und natürlich waren auch die Kinder dabei. Die beiden haben ja Tochter Luna, 8, sowie die Söhne Leo, 5 und Lobo, 3. Und auch Lennox, 20, der aus einer früheren Beziehung von Nina stammt, war auch mit von der Partie.
Ja, es war wirklich ganz süß und irgendwie ein ganz herrlicher, cooler Vibe. Aber ist ja irgendwie auch klar, wenn man am Strand feiert, finde ich, und sie dann mit diesem Bus vorfährt, dann ist das ganz cool. Und dann haben auch alle Gäste ihre Schuhe ausgezogen und sind im Sand entlang spaziert. Und ja, dann gab es ganz klassisch Fischbrötchen und dazu Champagner und Kuchen und natürlich auch ein paar Gesangseinlagen. Also ihre beste Freundin hat auch für sie gesungen. Und abends ging es dann für alle in ein Hamburger Hotel, wo dann alle bis 2:30 Uhr nachts getanzt und gefeiert haben. Und ja, wie Nina Bott so schön zu Bunte danach meinte, wir haben unsere Hochzeit emotional unterschätzt, da wir sonst nicht so romantisch sind. Aber der Tag war etwas Besonderes und wir schweben wirklich auf einer rosa Wolke. Alles ist noch schöner als geplant und wir sind glücklich. Für mich klingt das einfach perfekt.
Ja, was gibt's Besseres, als positiv überrascht zu werden am Hochzeitstag? Und wir haben jetzt auch noch eine kleine erfreuliche Nachricht. TV-Star Heinz Hönig hat seine schwere Speiseröhrenoperation gut überstanden und ist inzwischen auch aus der Narkose erwacht. Wir drücken natürlich die Daumen, dass sein Gesundheitszustand weiterhin stabil bleibt und am Ende alles gut wird. Ja, diese Woche sprechen wir über eine Erbschlacht, die man sich, glaube ich, teilweise absurder nicht ausdenken könnte. Drogeriemilliardär Erwin Müller streitet aktuell mit seinen Adoptivkindern vor Gericht. Meine liebe Kollegin Anja Reichelt war dabei und weiß genau warum. Deshalb herzlich willkommen, liebe Anja. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Lilly. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe es jetzt schon öfter gesagt. Im Mittelpunkt der Erbschlacht steht Erwin Müller. 91 Jahre alt, gelernter Friseur und später Gründer der Drogeriekette Müller. Auf 2,5 Milliarden Euro wird sein Vermögen geschätzt. 5 Milliarden Euro Umsatz machte seine Drogerie Müller im Geschäftsjahr 2023/24. Sie ist daher nach DM und Rossmann die drittstärkste Drogerie in Deutschland. Und jetzt könnte man ja eigentlich denken, Erwin Müller könnte in seinem stattlichen Alter zufrieden auf sein Lebenswerk zurückblicken und sich entspannen. Dem ist aber nicht so. Stattdessen streitet er sich seit dem 6. Mai vor dem Landgericht in Ulm. Was ist da los, liebe Anja?
Also das ist wirklich eine Geschichte, wie man sie sich nicht ausdenken könnte. Aber von wegen zurückziehen, Erwin Müller hat ja erst mit 89 nochmal die Geschäftsführung seines Konzerns übernommen. Also von Rückzug ist da überhaupt gar keine Rede. Er zieht noch selbst die Strippen in seinem Laden und ist jetzt eben in diesen Prozess verwickelt. Allerdings hat er sich jetzt vor dem Landgericht nicht selbst gerechtfertigt, sondern seine Frau Anita hat ihn vertreten. Es geht darum, dass Erwin Müller 2006 drei Allgäuer kennengelernt hat über ihre gemeinsame Jagdleidenschaft. Er hat ein Jagdgewehr gekauft in dem Geschäft von dem Andreas J. Und haben sich eben irgendwie gut unterhalten, sind dann zusammen zur Jagd gegangen. Andreas hat dann seine Partnerin Stefanie mitgenommen und auch sein Bruder Albin war öfter dabei. Und so kamen sich die drei dem Milliardär immer näher und seiner Frau. Sie haben dann gemeinsame Jagdausflüge gemacht, auch mit Privatjet, sind auf seinen Landsitz nach Mallorca geflogen, haben sich gegenseitig zu Familienfesten eingeladen und haben sich einfach immer besser verstanden. Doch damit war noch nicht alles beendet. Plötzlich kam irgendwann die Idee auf, dass Erwin Müller die drei adoptieren könnte.
Also erstmal ist ja auch schon mal ganz interessant, dass er diese drei adoptieren will. Denn ich meine, Andreas, Stefanie und Albin, die sind ja heute 64, 41 und 58. Also man kann sich jetzt ausrechnen, dass die vor 20 Jahren jetzt auch nicht mehr in dem Alter waren, wo die jetzt noch irgendwie familiären Support gebraucht hätten. Hat Erwin Müller denn keine eigenen Kinder?
Doch, sehr wohl. Er hat einen leiblichen Sohn Reinhard, der ist heute 64 und eben auch eine Enkelin. Aber das hat seine Frau Anita Müller dann, muss man sagen, überraschend ehrlich vor Gericht erklärt, weil an sich gewährt die Familie keine Einblicke in ihr Privatleben. Aber da mussten sie erklären natürlich, wie es zu dieser Adoption kam. Die wurde ja auch geprüft vom Familiengericht. Das ist nicht so einfach, eine Erwachsenenadoption. Sie hat es so geschildert, dass eben ihr Mann sehr entfremdet von seinem Sohn damals war. Es hätte nur Streit gegeben mit Reinhard. Zur Enkelin hätte kein Kontakt mehr bestanden. Und deshalb hätten die beiden so ein bisschen Familienanschluss vermisst, hat sie gesagt. Und sie käme aus einer großen Familie mit drei Geschwistern. Mann, er hat 3 Geschwister. Also sie seien einfach da ein bisschen vereinsamt gewesen. Es hätte sich gut angefühlt mit den Jots und ja, sie hätten das einfach genossen und sie hat es dann gar nicht als sowas Überraschendes geschildert, dass man dann über diese Adoption nachgedacht hat.
Aber war das auch ein Zeichen gegen den Reinhard? Also war es nicht nur die eigene Suche nach mehr familiärer Verbindung und Nachwuchs, sondern auch, weil man gegen ihn quasi vorgehen wollte?
Das ist eben jetzt die große Frage, wobei das Gericht ja auch betont hat, die Adoption ist rum, also darüber wird eigentlich nicht mehr gesprochen. Vor Gericht ging jetzt es ja nur in Anführungszeichen um den Erb- und Pflichtteilverzicht, den die 3 bei der Adoption unterschreiben mussten. Aber natürlich kam auch zur Sprache, auch von den 3 Kindern in Anführungszeichen, dass sie mittlerweile vermuten, dass Erwin Müller ganz klare Hintergedanken mit dieser Adoption verfolgt hat.
Zumal das ja auch, glaube ich, keine Seltenheit ist in solchen Society-Kreisen oder in Milliardärskreisen, dass man adoptiert, um vielleicht ein anderes Familienmitglied weniger gut aufgestellt im Familienunternehmen zu haben, oder?
Es ist jetzt nicht sehr häufig, aber es kommt in der Tat vor. Also es ist auch nicht ganz so einfach. Es darf eigentlich keine wirtschaftlichen Gründe geben. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist gang und gäbe, aber es kommt hin und wieder vor. Und der Hintergrund ist eben, was die Adoptivkinder und ihr Anwalt vor Gericht vermutet haben, dass Erwin Müller seinen Sohn Reinhard damit unter Druck setzen wollte. Der hatte damals noch knapp 36% Anteile an dem Müllerschen Imperium. Das Verhältnis war offensichtlich zerstört. Er hat zwar auch vorher immer in den Jahren auch mal als Geschäftsführer da gearbeitet. Also er war integriert in das Unternehmen, aber es hat irgendwie nie so wirklich funktioniert offensichtlich. Zumindest nicht auf Dauer. Und Erwin Müller habe Angst gehabt, habe er ihn gegenüber auch so geäußert, um sein Unternehmen, um sein Lebenswerk. Er habe sich auch mit einem hohen Millionenvermögen an der Börse verzockt. Und insofern, wenn jetzt der Reinhard sich hätte ausbezahlen lassen, seinen Anteil plus diesen Börsenverlust, wäre das Unternehmen in eine bedenkliche Schieflage gekommen. Und durch die Adoption, man muss es sich das ja so vorstellen, wenn Erwin Müller stirbt, dann erbt ja normalerweise vom Gesetz her die Hälfte die Ehefrau und die andere Hälfte teilen sich seine Kinder. Wenn jetzt natürlich Sohn Reinhard nur erbt, dann sind es 50%. Wenn er jetzt den Pflichtteil nur bekommt, sind es 25%. Wenn er jetzt aber plötzlich noch 3 Geschwister dazu bekommt, dann ist es quasi nur noch ein 1/16. Also nur noch von einem Milliardenvermögen ist natürlich auch relativ, aber es war eben dann so diese Theorie, dass er auf diese Adoption gekommen ist, um seinen Sohn aus dem Unternehmen zu drängen. Und erstaunlicherweise hat sich wirklich dann nach der Adoption der Reinhard mit geschätzt 250 Millionen abfinden lassen.
Aber wie genau kam es jetzt zu dem Zerwürfnis, dass die Kinder wirklich vor Gericht gezogen sind?
Also die haben ja 2015 die Adoptionspapiere unterzeichnet und sobald dann die Adoption durch war, haben sie geschildert, 3 Jahre lang war der Kontakt noch innig. Und das sind genau diese 3 Jahre, wo sie das auch noch hätten rückgängig machen können. Und aus ihrer Sicht war es so, dass dann eben 3 Jahre danach der Kontakt sehr, sehr eingeschlafen ist, immer weniger geworden ist. Und als dann eben vergangenes Jahr sie dann nicht mal mehr zum Geburtstag zum 90. eingeladen waren, da ist ihnen dann der Kragen geplatzt.
Aber gleichzeitig haben ja diese Adoptivkinder bei der Adoption auf ihren Erbteil verzichtet. Also das mussten die ja unterschreiben. Also gab es auch noch andere Bedingungen, die die erfüllen mussten, damit diese Adoption stattfindet?
Nein, das war der Hauptverzicht und da hat auch dann die Anita das ganz ehrlich geschildert, dass sie damals, sie ist seit 18 Jahren verheiratet mit dem Erwin, auch einen Erb- und Pflichtteilsverzicht unterschreiben musste. Das hat den Hintergrund, dass natürlich der Erwin dadurch selbst bestimmen kann, wie er sein Erbe gestaltet. Aber es ändert nichts daran, dieser Verzicht, dass das Anteil von dem Reinhard eben auf 1/16 schrumpft. Also was quasi er dann mit dem anderen Teil macht, das ist dann die Sache der Testamentsverwalter oder wie eben Herr Müller das dann testamentarisch gestaltet.
Was hatten diese 3 relativ fremden Leute dann jetzt eigentlich von dieser Adoption?
Das ist die große Frage. Sie haben es vor Gericht so geschildert, wie Sie es ja auch damals bei der Adoption vom Familiengericht angegeben haben, dass es eben ein sehr enges familiäres Verhältnis war, dass der Erwin Müller für Sie eine Respekts- und Vaterfigur war, den Sie sehr bewundert haben und dass Sie sich eben zusammen sehr gut gefühlt haben. Aber es kam natürlich dann auch raus, dass im Gegenzug Ihnen Schenkungen in Höhe von 400.000 Euro alle 10 Jahre versprochen worden sein. Das ist dieser steuerfreie Betrag, den man eben vererben darf alle 10 Jahre. Und dass auch Erwin Müller ihnen zahlreiche andere Versprechungen gemacht hat.
Jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, vor 18 Jahren hat der Erwin seine Anita geheiratet. Und was da ein bisschen auffällt, das war so in dem Zeitraum, in dem auch der Reinhard entmachtet wurde, also indem man gesagt hat, er wird ausbezahlt. Glaubst du, da gibt es irgendeinen Zusammenhang, beziehungsweise ist die Anita da auch so ein bisschen so eine treibende Kraft, die doch mehr Einfluss auf den Patriarchen hat, als man meinen könnte?
Sie hat sicherlich viel Einfluss, aber was ihre Beweggründe sind, da möchte ich mich gar nicht dazu äußern. Also sie hat eigentlich das vor Gericht schon so geschildert, dass ihr das auch leid tut, dass sich da Vater und Sohn so zanken, wie sie es ausgedrückt hat, und dass er auch sehr leidet unter dem fehlenden Kontakt zur Enkelin. Also das würde ich ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie das treibt, aber natürlich hat sie einen riesengroßen Einfluss auf ihren Mann. Ich meine, allein, dass er sich vor Gericht durch sie vertreten lässt, das sagt ja schon einiges aus.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, vor Gericht geht es darum, zu erörtern oder herauszufinden, was die Adoptivkinder wussten, als sie diese Adoptionspapiere unterschrieben haben. Wie haben die denn auf dich gewirkt? Also würdest du die als naiv beschreiben oder glaubst du, das sind durchaus Leute, die sich ihrer Vorgänge bewusst sind?
Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil die drei wirken natürlich durch ihren Allgäuer Dialekt und ihre Redeweise ein bisschen naiv, aber es war dann auch klar, dass sie ganz klare Pläne hatten, dass sie da ein Gasthaus in Österreich ausbauen wollten mit Chalets, dass sie eine große Schießanlage geplant haben, schon da Vorplanungen in Angriff genommen haben. Also diese Naivität, dass sie diesen Pflichtteilsverzicht unterschrieben haben, das kam vor Gericht nicht so rüber.
Und wie waren die Spannungen zwischen der Anita jetzt zum Beispiel und den drei Adoptivkindern? Haben die sich die ganze Zeit mit feindlichen Blicken taxiert und kann man davon ausgehen, dass sie danach kein Wort mehr miteinander wechseln werden?
Sie haben nicht sich mit Blicken taxiert, aber die Adoptivkinder, man sagt immer Kinder, aber es sind ja Erwachsene, die waren schon hin und wieder sehr emotional, wenn dann die Anita eben gesagt hat, es wurde nichts versprochen, es war alles ganz glasklar. Da hat man schon gemerkt, dass es denen sehr nahe geht, weil sie eben wirklich glaubhaft vermittelt haben, dass Erwin Müller ihnen finanzielle Sorglosigkeit bis ans Lebensende in Aussicht gestellt hat. Also die 66-jährige Anita hat sich da sehr in Schale geworfen, war im blütend weißen, taillierten Blazer da gesessen, mit hochhackigen Schuhen, perfekt geschminkt, frisiert und hat sich da sichtlich sicher gefühlt, hatte sich auch Aufzeichnungen gemacht, hat es dem Gericht alles ganz locker und klar geschildert und war überhaupt nicht emotional. Also die war sehr, sehr nüchtern und cool.
Aber die Adoptivkinder werden ja jetzt schon in der Vergangenheit auch von dieser Adoption oder von dieser familiären Bindung profitiert haben. So können die jetzt nicht einfach zufrieden sein mit dem, was sie bekommen haben? Also warum sehen die sich dazu gezwungen, jetzt das auszufechten vor Gericht?
Das ist eben das, was Anita und Erwin, glaube ich, auch nicht verstehen. Für die war das ein ganz klarer Deal. Die Adoptivkinder sehen sich eben getäuscht und hintergangen und benutzt. Und was wohl laut ihnen der ausschlaggebende Punkt war, dass sie dann zum 90. Geburtstag gar nicht mehr eingeladen waren von Erwin Müller, dass dann andere da am engen Familientisch saßen. Aber das Gericht hat ihnen am Ende dieses 5-stündigen Termins in Aussicht gestellt, dass es auf jeden Fall sehr schwierig wird.
Wo ist denn eigentlich dieses ganze Geld hergekommen oder wo kommt das her, um das sich jetzt alle streiten?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also Erwin Müller kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen, ist in einem kleinen Stadtteil von Ulm aufgewachsen, musste weit durch den Schnee im Winter zur Schule laufen, also wirklich musste Verantwortung für seine drei Geschwister früh übernehmen, ist wirklich nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren und hat dann 1953 seinen ersten Friseursalon im Schlafzimmer der Eltern aufgemacht. Und das war anscheinend gleich ein totaler Erfolg. Also er hat das in Interviews geschildert, da gab es dann schon Schlangen vor der Tür, saßen dann da seine Kunden und Er hat dann irgendwann noch angefangen, eben andere Sachen da zu verkaufen, also was man heute unter Drogeriewaren versteht. Und bei einer Reise nach USA hat er dann die dortigen Drugstores gesehen. Und da kam ihm anscheinend dann der Geistesblitz, dass er sowas auch in Deutschland machen will. Und hat da dann nach und nach so sein Imperium aufgebaut. Und wie, man könnte jetzt sagen, starrsinnig, aber man kann auch einfach sagen, wie kämpferisch er ist, zeigt schon, dass er zum Beispiel ganz am Anfang seiner Karriere hat er schon angefangen, seinen Friseurladen montags aufzulassen. Und an sich sind ja die Friseure montags geschlossen. Und dann hat er einen riesigen Streit jahrelang mit der Friseurinnung gehabt. Also er ist natürlich ein sehr, ja, kämpferischer, dominanter Geschäftsmann, der seine Interessen ganz klar durchsetzen möchte. Und anders hätte er auch nicht so ein Milliardenimperium aufbauen können.
Aber jetzt nochmal zum Verständnis wegen der Streitsache vor Gericht. Geht es jetzt darum zu klären, was die Adoptivkinder verstanden haben von dem Vertrag, den sie unterschrieben haben? Oder geht es darum, dass sie einen Verzicht unterschrieben haben auf diesen Erbteil, der aber gar nicht gültig so sein kann, weil Adoptivkinder auf einen Erbpflichtteil gar nicht verzichten können sozusagen?
Doch, du kannst auf deinen Pflichtteil verzichten, das ist kein Problem. Und sie haben das unterschrieben, da war der Notar dabei. Natürlich haben sie so ein bisschen versucht, ja, es war beim Kaffee und sie haben den Vertrag erst um Mitternacht bekommen und so weiter. Aber das ist an sich bei erwachsenen Leuten, die mitten im Leben stehen, meinte die Richterin auch, kein Argument. Also es ist nicht, dass sie gerade volljährig geworden sind und nicht wussten, was sie unterschreiben. Aber trotzdem ist natürlich so, dass an diesen Verzicht ausdrücklich keine Gegenleistungen geknüpft waren. Aber Anita Müller hat ja vor Gericht auch ausgesagt, dass eben diese Schenkungen von 400.000 versprochen worden sind. Also gab es eine Gegenleistung. Und da sieht jetzt natürlich der Anwalt Maximilian Ott, der Adoptivkinder, seine Chance, dass er diesen ganzen Erbverzicht für unwirksam erklären lassen kann.
Aber unabhängig von dieser Chance zeichnet sich schon ab, wem Recht gegeben werden könnte am Ende?
Also jetzt vom Landgericht Ulm, das war ja ein dreiköpfiges Gremium, die Richterin und ihre zwei Beisitzer, gab es erstmal jetzt keine großen Erfolgsaussichten. Sie meinte, sie sieht weder ein Anzeichen für Sittenwidrigkeit noch für Unwirksamkeit. Sie hat dann in Aussicht gestellt oder vorgeschlagen nach einer fünfstündigen Verhandlung, dass doch eventuell man diese Adoptionen gegen eine Geldentschädigung rückgängig machen könnte. Dann wären sozusagen alle zufrieden. Der Müller hätte die Adoptivkinder los und die Adoptivkinder hätten dann noch ein bisschen Geld bekommen. Aber bisher, sagt der Maximilian Ott, der natürlich auch auf eine gütliche Einigung drängt, weil so ein Prozess natürlich auch unglaublich teuer ist, und auch zeitaufwendig, sagt er, dass das Ehepaar Müller da bisher überhaupt nicht reagiert hat, auf keinen Vergleichsvorschlag oder auch überhaupt nicht zu Verhandlungen bisher bereit war. Zeigt jetzt eben die Zukunft, ob sich vielleicht Erwin Müller dann mit seinen 91 doch mal bewegt und dann sagt, okay, also diesen Stress tue ich mir jetzt nicht noch über Jahre an. Ich mache irgendwie einen Deal mit den dreien.
Okay, aktuell sind aber die Fronten noch sehr verhärtet. Ich frage mich jetzt aber nur, wie geht es nach dem Prozess weiter? Ich meine, die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, auch irgendwo als Familie. Die sind doch vielleicht auch noch zusammen im Schießverein oder die haben ja diese Leidenschaften auch geteilt. Bricht es dann auch alles weg oder gibt es dann noch irgendwelche Berührungspunkte?
Nee, also durch diese Klageeinreichung ist das komplett natürlich abgebrochen. Also das muss man ja auch sagen, das weiß man ja auch von so Patriarchen und Milliardäre, da gibt es ja einige in Deutschland, dass die natürlich sich nicht diktieren lassen wollen von irgendjemandem, was sie zu tun haben. Und da gibt es jetzt, glaube ich, kein Zusammenkommen mehr zwischen den Parteien.
Aber es gibt, glaube ich, noch irgendwie so eine Schießstätte, die der eine Sohn aufgebaut hat.
Also der leibliche Sohn Reinhard, das ist auch noch sehr lustig, weil ich habe ja da vor Ort dann auch ein bisschen recherchiert, auch in der Müller-Zentrale. Der hat wirklich so ungefähr 800 Meter entfernt von der Zentrale seines Vaters, also von diesem ganzen Imperium, hat der ein riesiges Schießzentrum hingebaut. Also Europas modernstes Schießzentrum mit sämtlichen Bahnen und Kursen und was man da alles machen kann, auch mit einem riesengroßen Laden, wo man sämtliches Zubehör kaufen kann. Und er kann im Prinzip von seinem Parkplatz auf das Müllerhaus gucken. Und da habe ich mir wieder so gedacht für mich, dass natürlich das schon sehr symbolträchtig ist, wenn du so überworfen mit deinem Vater bist, dass du dann trotzdem dich irgendwie nicht lösen kannst. Oder ja, also dass sie halt beide da leben, da verhaftet sind, da ihre Geschäfte machen, auch erfolgreich sind, aber irgendwie nicht mehr zusammenkommen. Aber da könnte ja vielleicht bei dem leiblichen Sohn dann doch nochmal irgendwann ein Weg zurück sich ergeben.
Also wir bei Bunte wissen ja, Gelegenheit macht Liebe. Deswegen bin ich da bester Hoffnung, dass da vielleicht wenigstens zu dem leiblichen Sohn wieder die Bande etwas enger geknüpft werden könnten. Aber was ich mich auch noch frage, ist, wie wird es eigentlich in der Society so angesehen, wenn da solche Familienfehde die Familien spalten?
Es ist natürlich der Klassiker. Man sagt natürlich, Geld macht nicht glücklich. Also offensichtlich scheint es nicht so einfach, wie wir Normalbürger uns das vorstellen. Jeder von uns würde denken, wenn er 200 Millionen auf dem Konto hätte, hätte er keine Sorgen und Probleme mehr. Und sowas ist natürlich dann schon immer interessant, auch für den normalen Menschen, dass es eben auch in diesen Kreisen mit Geld wie Heu sehr große Probleme gibt. Familiäre Probleme, aber natürlich auch wirtschaftliche Probleme. Ich meine, Erwin Müller muss auch gucken, dass er am Zahn der Zeit bleibt, dass er sich nicht das Wasser abgraben lässt von anderen Drogeriemärkten oder Internet. Also der steht natürlich auch unter Druck. Er will sein Lebenswerk retten, auch über den Tod hinaus. Er hat ja jetzt auch schon das alles in eine Stiftung überführt. Also es soll alles weitergehen nach seinem Tod. Es ist ihm einfach sehr wichtig, dieses Vermächtnis. Und es gibt eben auch Probleme, wenn man sehr, sehr viel Geld hat.
Aber jetzt bleibt ja auch noch die Frage, wenn keines der Kinder den Großteil des Müller-Imperiums erbt, wer bekommt es dann?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber es gibt eben tatsächlich noch andere Verwandte. Also Erwin Müller hatte ja 3 Geschwister und da gibt es auch noch sehr viele Nichten und Neffen und andere weitere Anverwandte. Das ist jetzt reine Spekulation, aber er hat ja diese Stiftung gegründet. Da gibt es ja dann auch Gewinne und die werden dann ausgeschüttet an diejenigen nach seinem Tod. Und da, denke ich, kann er seine ganze Familie sehr glücklich machen.
Ich hätte mir jetzt gewünscht, du sagst seine Frau Anita, aber du hast ja vorhin schon gesagt, die musste auch auf ihren Erbteil verzichten bei der Hochzeit, oder?
Ja, aber die wird natürlich auch auf jeden Fall versorgt sein. Also die muss sich da überhaupt gar keine Sorgen machen. Aber ich denke schon, dass auch eben Müllers Familie, er wird sich jetzt ja nicht mit jedem einzelnen Nichte und Neffen und sonst wie überworfen haben, dass er die dann auch da gut bedenkt. Es ist ja, wie gesagt, nicht das Problem, es ist genug für alle da und an sich müsste es da ums Geld keinen Streit geben.
Ja, es ist immer ein schlechter Anlass, um Geld zu streiten, finde ich. Und damit herzlichen Dank für deine Einschätzungen, liebe Anja. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder zu Gast bist.
Ja, vielleicht geht es ja auch weiter im Prozess. Ich bin sehr gespannt.
Ja, es bleibt sehr spannend.
Werbung. Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. It's your look inside one of the world's most experienced active investment managers. Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Capital Client Group, Inc.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Stars und Sterne. Für Melinda French Gates wird 2024 ein Neuanfang. Die Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates verlässt die gemeinsame Bill & Melinda Gates Foundation mit fast 46,8 Milliarden US-Dollar, übrigens die größte private Stiftung der Welt. Über 20 Jahre lang finanzierte das Ex-Paar damit den Kampf gegen Armut und Hunger auf der ganzen Welt. Jetzt will sich die Philanthropin aber eigenen Projekten widmen. Schauen wir doch mal, wie die Sterne für Melinda diesbezüglich stehen. Die 59-Jährige hat am 15. August Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Löwe. Als Löwe brauchst du, liebe Melinda, das körperliche Auspowern. Klassisch am Schreibtisch sitzen und wochenlang neue Ideen zu analysieren, ist so gar nicht dein Ding. Du willst direkt loslegen und neue Projekte realisieren. Gerade im Sommer ist für dich die beste Zeit, das Projekt zu starten, das du seit Jahren im Kopf hast. Bisher fehlte nur der Mut, es durchzuziehen. Aber endlich kannst du dein volles Potenzial entfalten. Aber, liebe Melinda, sei trotzdem nicht zu voreilig. Als Löwengeborene hast du es ja, kritisiert zu werden. Das Wort Selbstzweifel kennst du gar nicht. Damit deine Traumprojekte aber erfolgreich werden, ist es unglaublich wichtig, dass du dir Zeit nimmst, zu reflektieren, klare Ziele setzt und dir ein oder zwei Vertraute an deine Seite holst, auf die du dich verlassen kannst. Und wenn du das machst, hast du die Fähigkeit, andere zu inspirieren und zu motivieren. Liebe Melinda, du wirst in diesem Jahr 60 Jahre alt. Deine drei Kinder, Phoebe, Jennifer und Rory, sind aus dem Haus und du bist Single. Also fokussier dich nicht nur auf deine berufliche Laufbahn, sondern hör auch auf deinen Bauch. Was sind deine Träume, deine Bedürfnisse und Gefühle? Nimm dir genug Zeit für deine Gesundheit, deine Freizeit und natürlich für die Liebe. Gerade im Sommer wirst du in deinen Beziehungen eine Zeit des Wandels und des Wachstums erleben. Amor ist in bester Laune und könnte für dich das perfekte Match finden. Unser kosmischer Tipp an dich: Melinda, als Löwe bist du gerne der hellste Stern am Himmel und stellst gerne mal alle anderen in den Schatten. Doch damit sowohl dein berufliches als auch dein Privatleben klappt, musst du Zeit für andere in dein Leben schaffen. Also dimm dein Licht und gib anderen die Chance, manchmal zu scheinen.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Ich freue mich auf nächste Woche.
Tschüss. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grün statt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein! Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. Investment professionals reveal how they find their next great idea, what gives them their investment edge, and a few personal stories. Subscribe wherever you get your podcasts. Capital Client Group, Inc.
You've got enough on your plate. Mundane meals shouldn't be one of them. Get an endless variety of the freshest, best-tasting food from award-winning chefs delivered to your door with Cook Unity, all at a fraction of the cost and time you're spending now. Take a load off and leave your meal prep to Cook Unity, affordable food crafted by award-winning chefs delivered straight to your door. Go to cookunity.com/podcast or enter code PODCAST before checkout for 50% off your first week.